Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Zur kalten Jahreszeit passend das Thema Survival im Winter. Und das ist ein wirklich wichtiges Thema für euch, denn in Überlebenssituationen kann man sich in der Wildnis meistens nicht den Zeitpunkt aussuchen, wann man in die Überlebenssituation kommt. Das ist ja immer das Problem der Überlebenssituation. Sonst würde man die vermeiden, wenn man vorher wüsste, was geschieht. Und es kann euch ja auch passieren, dass ihr irgendwie zur kalten Jahreszeit in der Wildnis strandet. Und da gibt es natürlich einiges, was ihr dazu wissen müsst. John, wie ist denn der Winter für dich? Was bedeutet die Jahreszeit für dich persönlich?
Also für mich ist der Winter mal ein wesentlicher Zeitpunkt, wo ein bisschen der Rückzug ist. Unsere Saison ist, ich sage mal, vorbei. Wir haben weniger Kurse, weil im Winter wollen die Leute nicht so raus, obwohl wir Winter-Survival anbieten, aber natürlich nicht in diesen Mengen, wie wir jetzt so im Frühling bis im Herbst Leute begeistern können für die Natur. Der Winter ist für mich aber auch eine Zeit der Einkehr im Sinne von das Jahr reflektieren. Und ich mag den Winter, ich mag ja alle Jahreszeiten, warum den Wechsel? Aber der Winter ist für mich tendenziell ein bisschen zu lang. Also wenn wir da so starten im November, wird es langsam düster, neblig und dann im Dezember kalt und dann Januar und dann kommt der Februar und im Februar ist immer noch kalt. Und weißt du, vielleicht so feucht kalt, nicht wirklich viel Schnee im Unterland, jetzt in der Schweiz. Und das geht dann schon, irgendwann geht mir das ziemlich auf den Sack. Also Winter hat seine zwei Seiten.
Da sind wir komplett verschieden.
Ja, ich weiß. Erzähl, wie läuft es bei dir mit dem Winter?
Ja, manchmal denke ich, dass ich vielleicht krank bin, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Je kälter, desto geiler. Also ich habe jetzt wirklich in den letzten Jahren festgestellt und ich bin ja jetzt im zunehmenden Altersfortschritt, also es geht ja jetzt in großen Schritten Richtung Kiste. Und irgendwie, ich habe mir die letzten Jahre extrem schwer mit den Sommern getan. Mhm. Und hier in Freiburg zum Beispiel ist es ja extrem heiß, ätzend heiß, unnormal heiß. Okay. Und da ich jetzt tiefer im Schwarzwald verwurzelt bin, der ist ja zum Glück ein bisschen höher, da ist es angenehmer, deutlich angenehmer. Und ich bin froh, dass ich dieses Jahr nicht so extreme Hitze hatte, weil Hitze macht mir irgendwie zu schaffen. Ich bin kein Hitzemensch. Und du kennst ja unsere Projekte, die finden ja meistens bei kalten Temperaturen statt. Und auch deswegen, weil wir eben im Winter mehr Zeit haben, um was gemeinsam zu machen. Im Sommer arbeitet der John genauso wie ich eine ganze Menge. Da haben wir eigentlich kaum Zeit für irgendwelche verrückten Aktionen. Und Winter erfüllt mich mit Glück. Ich liebe es, wenn es morgens noch stockedunkel ist, um 6, um 7. Ich liebe es, wenn es abends um 5 stockedunkel ist. Egal, ob man jetzt draußen oder drin ist, es ist einfach geil. Und ich liebe Kälte. Es ist so toll, wenn man eingemummelt ist in tolle Bekleidung, die einen vor der Kälte schützt. Da spielt es keine Rolle, ob man jetzt minus 5, minus 10 oder minus 20 Grad hat. Wenn man in dieser Bekleidung draußen steht und es ist einem warm, es ist einfach genial. Und wenn dann noch ein eisiger Wind bläst und wie damals bei unserer Alpenexpedition, wenn einem die Wimpern einfrieren, die Augenbrauen einfrieren, das Gesicht einfriert, ich empfinde da was bei.
Das ist verrückt. Ja, ich habe schon gedacht, dass du den Sommer nicht magst, weil du dann halt Feuerverbot hast vielfach, oder? Weil dann darf man kein Feuer machen. Das wäre jetzt ein Kriterium, wo ich sage, okay, das ist schlechte Seite vom Sommer, aber nee, du magst wirklich die Kälte.
Tatsächlich, ja. Cool. Und irgendwie so, aber gut, es ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die mögen alle Jahreszeiten, mag ich übrigens auch. Aber du hast eben was Wichtiges gesagt, denn im Laufe des Winters kommt dann irgendwann der Punkt, an dem es auch gut ist, wenn der Winter dann vorbei ist. Weil dann freue ich mich auch tatsächlich auf die tollen neuen Pflänzchen, die da sprießen, die ersten Bäume, die austreiben. Mhm. Und wenn auch das Gras, aber ich finde, am Gras sieht man das immer ganz deutlich, wenn das Gras dann so ein brillantes, kräftiges, saftiges Grün bekommt. Das ist einfach fantastisch. Und mein Freund, das kennst du ja zu Genüge, wenn man dann im Wald steht und die ersten Bäume treiben aus und man hat dieses junge, unbedarfte, frische, helle Grün der Blätter, das ist doch das Höchste der Gefühle, oder?
Ja, ja, absolut. Da kommt das Leben zurück, oder? Die ganze Natur atmet wieder ein und es ist einfach wieder pures Leben in der Natur und das, ja, vor allem eben die Pflanzen kommen wieder hervor. Und, ja.
Im Survival-Kontext, was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Winters, die in einer Überlebenssituation positiv sein könnten? Man soll ja immer mit dem Guten anfangen, habe ich mal gelesen.
Schon, okay, okay. Ja, also eines der absoluten Highlights im Winter ist, wir haben keine Insekten im Sinne von Stechmücken, Ameisen und so weiter. Wir können uns einfach ohne zusätzlichen Schutz im Sinne von Moskitonetz oder was auch immer in der Natur aufhalten und das feiere ich extrem. Ja.
Es ist tatsächlich so, dass man das als Überlebenstrainer, ich glaube, mehr zu schätzen weiß, weil wir auch draußen übernachten. Und der John hat gerade was gesagt, ich möchte es nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, dass auch die Hörer das verstehen. Wir übernachten ja bei unseren Kursen entweder in einem Zelt oder in einem Biwaksack oder sonstiges. Und es ist einfach geil, wenn man unter freiem Himmel schlafen kann und nicht verstochen wird. Oder wenn man beim Zelt kein Moskitonetz schließen muss, um eben geschützt zu sein. Und das fängt dann eben so Ende Oktober an, Pi mal Daumen so grob, wo dann keine Viecher mehr kommen. Wenn es dann mal einen warmen Wintertag hat, sieht man schon den einen oder anderen Moskito, aber die stechen dann nicht, ist meine Erfahrung. Ja. Also keine Ahnung, ob die noch zu träge sind oder nicht im Stechmodus.
Kann gut sein, ja, aber sie brauchen ja das Blut für die Fortpflanzung, für die Weiterentwicklung. Und es kann schon sein, dass sie da eine Rast einlegen. Ja,
ja, aber Zecken sind deutlich weniger, obwohl man sich im Winter auch Zecken einfangen kann.
Na ja.
Ja, aber es ist schon, da gebe ich dir recht, ein Vorteil.
Absolut.
Was haben wir denn noch auf der Vorteilsliste? Ich glaube, die ist nicht so groß wie die Nachteilsliste. Gell?
Genau, aber ein Vorteil ist natürlich, wenn Winter ist und es wirklich kalt ist und es geschneit hat, dann haben wir Trinkwasserreserve, die einfach so rumliegt, weil der Schnee ist direkt trinkbares Wasser, im Sinne von direkt natürlich nicht. Man muss es zuerst erhitzen oder erwärmen, damit es wieder flüssig wird, wenn man größere Mengen konsumiert. Aber es ist tatsächlich die zweite Priorität, die da einfach so rumliegt. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich. Gerade wenn du in Gebieten bist, wo eben wenig Wasser oder Oberflächenwasser unterwegs ist, dann kannst du dich anhand des Schnees doch eine gewisse Weile am Überleben halten. Und das sehe ich als Vorteil.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Weil es ist ja erstmal Schnee, wenn der von oben kommt, ist ja im Grunde genommen sauberes Wasser. So, wenn der jetzt auf den Boden fällt, auf kontaminierten Boden, keine Ahnung, da ist Fuchskot oder irgendwas, klar, dann ist der Schnee nicht mehr sauber. Aber in meisten Fällen ist er ja in der Oberfläche sauber bis zu einer gewissen Tiefe, wenn ich grabe. Das ist das Erste. Und das Zweite, was man wissen muss, da man ja draußen oft ein Risiko hat, um eine Unterkühlung zu erleiden, und das ist im Winter ja um ein Vielfaches höher als jetzt in der warmen Jahreszeit, dann setzt ja die Kältediurese, so heißt es, glaube ich, ein. Das heißt, man hat gesteigerten Harndrang. Man muss ja auch mehr trinken. Und auch in Gebieten, wo jetzt Wasser zur Verfügung steht, kann ich ja oder habe ich den Vorteil durch den Schnee, dass ich dann Schnee, Bachwasser vorziehen kann, weil das Bachwasser müsste ich vielleicht aufbereiten, wenn es nicht direkt irgendwie eine Quelle ist oder so. Das heißt, ich habe eine Wasserquelle, die permanent großflächig zur Verfügung steht. Und ja, finde ich vorteilhaft. Und auch die anderen Sachen, was du aus dem Schnee machen kannst, also jetzt in Sachen Schutz, aber da gebe ich mal das Wort nochmal an dich zurück.
Ja, genau, es ist natürlich auch ein geiles Baumaterial mit Schnee, also Schnee isoliert relativ gut, je nachdem, was es für eine Schneeart ist, da gibt es ja auch verschiedene Arten, aber grundsätzlich ist es gutes Baumaterial, ich kann mich vor Wind schützen mit Schnee und im Winter halt auch zusätzlich das Laub vom Herbst ready ist, weil wir haben alle Wälder, die Laubbäume behausen, die haben natürlich dann die volle Kapazität wieder abgegeben und das Laub liegt auf dem Boden und das können wir zusätzlich wieder entweder als Isolationsmaterial für unsere Kleidung, die wir aufwerten können mit Laub, um stehende Luftpolster zwischen uns und die Umgebung zu produzieren, haben wir da zur Verfügung und natürlich Shelterbau. Wir können uns einen Shelter bauen, Debris halt mit Laub füllen und eben auch abdichten, damit wir gegen Regen und Wind geschützt sind.
Also Schnee und Laub, Riesenvorteile. Und was mir zum Schnee noch einfällt, das wissen die meisten Leute gar nicht, wenn man ja Schnee in Flüssigkeit umwandeln will, in Wasser, braucht man ja eine Menge Energie und man braucht eine Menge Schnee. Mhm. Also wenn man so einen Meter hohen Schneeball hat, im Durchmesser einen Meter hoch, dann gibt es ja keinen Liter Wasser, sondern es ist ja deutlich weniger und das ist verrückt. Da sieht man erstmal, wie viel Luft der Schnee einschließt.
Genau.
Und was für eine geringe, ich hoffe, das ist jetzt physikalisch richtig, Dichte der eigentlich hat.
Kann man sagen.
Da müsst ihr immer dran denken, das ist ein riesen Ressourcenkampf, einen Schneeball zu Trinkwasser zu verwandeln, weil ihr eben eine Menge Schnee braucht und im Verhältnis gesehen dazu wenig Wasser bekommt. In der Praxis natürlich macht man das, man kriegt genug Wasser, keine Frage, aber nicht denken, hier so ein 10 große Schneebälle gibt eine 0,3 Liter Glas voll. Das ist Quatsch.
Ja, wir haben das ja mal so mehr oder weniger. Es kommt ja wirklich drauf an, wie dicht ist der Schnee und so weiter. Aber wir haben das mal ein bisschen ausgerechnet und es ist 1 zu 10. Also du brauchst 10 mal so viel Schnee, damit du dann wirklich das Ergebnis des Wassers hast. Und wie du gesagt hast, das braucht Ressource, braucht Holz, Feuer, um das eben zu schmelzen. Und das ist schon, ja, aber hast du was zu tun. Aber wichtig.
Ja, ich glaube, es spielt auch dann eine Rolle, wenn du mit den Ressourcen haushalten musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Kocher unterwegs bist in einer norwegischen Wildnis und hast nur ein gewisses Gaskontingent zur Verfügung. Also hast ja keine 100 Gasflaschen dabei. Da musst du auf solche Sachen schon achten.
Ja.
Wenn du jetzt auch vielleicht knapp bei Holz bist, spielt das auch eine Rolle. Aber wenn du natürlich einen holzreichen Wald hast, auch wenn das ja ein Widerspruch ist, aber es gibt ja tatsächlich Wälder, da kannst du nicht so gutes Holz generieren wie vielleicht im anderen Wald. Ja, aber nichtsdestotrotz, haben wir noch was auf der Vorteilliste,
was
einfallen würde?
Ich könnte noch sagen, wenn du noch Glück hast, könntest du noch vom Herbst irgendwelche Reste von Nüssen oder Samen finden, die eben die Tiere noch nicht weggesäubert haben. Das könnte noch ein Vorteil sein im Winter, weil du halt an die fett- und fetteölehaltige Nahrung kommst. Das könnte ein Vorteil sein im Winter.
Also sprich Bucheckern, Eicheln, Haselnüsse.
Genau.
Ja.
Genau.
Da darf man nicht vergessen, das sind hochwertige Energielieferanten. Mhm. Die enthalten viele Fette, viel Eiweiß, Kohlenhydrate. Und die muss man suchen. Und da muss man wirklich den Fokus drauf setzen, weil im Winter ist es extrem schwer zu überleben vom Nahrungsangebot. Denn das meiste gefriert ja dummerweise.
Genau.
Auch je nachdem, welche Temperaturen wir haben.
Und dann wird das Leben schon ein bisschen hart im wahrsten Sinne des Wortes, denn wenn du dann mal denkst, du könntest einen Stein oder einen Baumstamm umdrehen, um vielleicht auch an Insekten, Larven oder was auch immer hinkommen, dann wirst du auf einmal feststellen, dass diese Sachen am Boden angefroren sind. Und Energiehaushalt im Winter ist ganz, ganz wichtig im Sinne von, versuche so wenig Energie aufzuwenden, um an möglichst viel Energie zu kommen. Und wenn du da natürlich dann irgendwelche Sachen aufhebeln musst oder aufschlagen musst, braucht es wieder Energie und das kann dann unter Umständen zum Verhängnis werden.
Ja, ich hatte vor vielen Jahren war von den Medien bekleidet, so ein Winter-Event. Da war ich 10 Tage in der Wildnis unterwegs und da habe ich Nahrung gesucht unter der Schneedecke, weil ich wollte Wurzeln ausgraben und irgendwelche, keine Ahnung, Nüsse, Bucheckern und so auf dem Boden finden. Dann habe ich die meterhohe Schneeschicht abgegraben und habe mich schon drauf gefreut, weil da ein Standort einer Pflanze war, die man essen konnte. Ich weiß es aber nicht mehr genau, was es war. Es war irgendeine Wurzel, an die ich kommen wollte. Und da hat das Skelett eben noch aus der Schneedecke rausgeragt. Das heißt, ich konnte den Standort dieser Wurzel genau lokalisieren. Und dann habe ich gegraben und dann kam, und das war wie ein Schlag ins Gesicht, die bittere Enttäuschung. eine Eisschicht 2 Zentimeter auf dem Boden. Scheiße. Und ich hatte keine Werkzeuge, um diese Eisschicht zu durchbrechen. Und dann versteht man erstmal, was das für ein Kampf um Nahrung sein kann. Und ich ging ja jetzt nur um eine Wurzel. Und die meisten energiehaltigen Sachen, die sitzen halt im Boden oder sie sind halt in Form von Nüssen oder Früchten vorhanden. Aber Früchte, wisst ihr ja selbst, im Winter gibt es ja wenig davon. Aber das war ein krasser Erfahrungswert.
Ja, vor allem, wenn du vorher schon eine Meter dicke Schneeschicht weggeschaufelt hast mit den Händen und dann so enttäuscht wirst, ist das natürlich mental auch eine Riesenherausforderung.
Ja. Eine typische Überlebenspflanze ist ja der Rohrkolben. Wie würdest du vorgehen, wenn du den jetzt irgendwo an einem wilden Teich in der Wildnis, wilder Teich in der Wildnis, das ist eine Doppelung, gell, findest?
Der ist total wild.
Und man hätte jetzt so eine mitteldicke Eisschicht, sag ich mal, von 5-6 Zentimetern. Wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt ein Messer hast oder würdest du dir die Arbeit machen und würdest das Eis aufknacken, um an diese energiereiche Wurzel zu kommen? Oder würdest du sagen, nee, das würde ich mir vielleicht eine andere Möglichkeit?
Nee, in diesem Kontext würde ich natürlich mir die Zeit nehmen und mir eine clevere Möglichkeit ausdenken, um die Eisschicht zu knacken, weil der Rohrkolben halt tatsächlich so eine stärkehaltige Wurzel hat und ich brauche ja Energie. Ich brauche nicht nur Energie, um mich glücklich zu fühlen, sondern ich brauche sie auch, um meinen Körper warm zu halten. Und deswegen muss ich da Prioritäten setzen. Und im Kontext von eben dieser Survival-Situation, wenn man das eine richtig macht, macht man das andere falsch. Man muss sich wirklich einfach entscheiden, hey, macht das jetzt Sinn im Moment oder nicht? Und in diesem Fall würde ich tatsächlich versuchen, das Eis aufzuschlagen. Ich wäre vorsichtig mit dem Messer, weil je nachdem, wie hart oder wie dick das Eis ist, könnte ich natürlich das Messer entweder zerstören oder stumpf oder was auch immer machen. Ich würde mir vielleicht einen Stein suchen, wo ich zuerst mal drauf auf das Eis schlage. Vielleicht wäre auch eine Option, ein Feuer auf dem Eis zu entfachen, um dann einfach das Schmelzen des Eises ein bisschen zu begünstigen. Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, weil dann hast du noch Wasser unter dem Feuer. Ich glaube, ich würde da einfach von der Umgebung mich inspirieren lassen, wie ich da am einfachsten mit eben wenig Energieaufwand von meiner Seite her an diese Wurzel komme. Aber es wäre tatsächlich einer der Fokusse, denn es ist Energie und diese Energie, die muss in meinen Körper und der Rohrkolben ist da ein super Freund.
Der Winter ist ja nahrungstechnisch relativ dünn gesät. Mhm. Das ist ja auch das Killerkriterium für jeden, muss man ganz klar sagen. Wir als Überlebenstrainer überleben ein paar Wochen länger, aber irgendwann ist dann halt auch Schluss, was jetzt die pflanzliche Nahrung betrifft. Hagebutten, die Früchte der Hundsrose, die findet man ja auch im Winter.
Ja, das ist genial. Auch diese können natürlich gefroren sein. Das ist in der Regel möglich, aber das Gute ist, gerade im Winter, also mal Spätherbst, Winter, sind die eben so richtig reif. Also wenn man auf die Früchte drückt und die sind ganz weich, dann kann man das Fruchtfleisch rausdrücken und das ist natürlich super süß und hat viel Vitamin C, was gut für die Abwehr ist und so weiter. Wenn die jetzt gefroren wären, dann würde ich sie trotzdem sammeln. Ich würde die jetzt nicht gefroren essen, sondern ich würde sie in meine Jackentasche oder in die Innentasche reinstecken und dann von der Körperwärme langsam auftauen lassen, damit ich sie dann konsumieren kann. Also ich versuche sowieso Lebensmittel wie Wasser oder was zu essen, immer zu temperieren, damit nicht mein Körper quasi die Energie aufwenden muss, um das Produkt noch zu wärmen. Also man muss sich vorstellen, der Magen hat so ungefähr 40 Grad und wenn ich jetzt dann kaltes Glas Wasser oder Eis oder Schnee in meinen Magen reinballere, dann kühle ich das System runter und das System muss aber wieder aufwärmen, das ist wieder Energie und dementsprechend versuche ich da so gut wie möglich entgegenzuwirken.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir.
Da bin ich aber froh, du.
Ja, also ihr seht, das Nahrungsangebot im Winter ist extrem gering, was jetzt pflanzliche und tierische Nahrung betrifft. Da muss man schon ein bisschen schauen. Das ist so eine Problematik des Winters. Und da sind wir ja schon bei den Nachteilen. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge, die man in irgendeiner Weise kompensieren muss. Mhm. Survival heißt ja, dass man aus dem, was man hat, das Beste macht, das Maximum herauszieht mit den wenigen Hilfsmitteln, die einem zur Verfügung stehen, unter jeglichen Bedingungen, dass man da kreativ ist und vor allem auch ja, großes Improvisationstalent an den Tag legt.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Kann man das so
ja,
sagen?
Ja, fantastisch. Okay. Genau das ist Survival, ja.
Und es treten ja so verrückte Kleinigkeiten auf, die jetzt der Otto-Normalverbraucher, so nenne ich ihn jetzt einfach mal in dieser Podcast-Folge, der jetzt den ganzen Tag im Büro sitzt und keine Outdoor-Erfahrung hat, die denjenigen vielleicht an die Grenze bringen. So kleine verrückte Sachen wie, du hast jetzt eine Wasserflasche dabei, kommst in die Überlebenssituation, willst du das Wasser für den nächsten Tag aufheben und in der Nacht gefriert das Wasser in der Flasche. Ein Riesenproblem, was natürlich wir auch als Profis schon erlebt haben.
Ja, genau.
Es ist auch schon passiert, also es ist jetzt gar kein Vorwurf oder eine Abwertung, das ist einfach ein Lernprozess, da muss man durch. Ja, ja. Und dann hat man ja ein richtiges Problem, wenn man auf dieses Wasser angewiesen ist.
Ja, absolut, denn wir können das Wasser tatsächlich nur in flüssiger Form optimalerweise aufnehmen. Und wie kriegst du das aus der Flasche raus?
Genau, ja, das ist der Punkt. Da ist Kreativität gefragt. Und das kann sich teilweise über Stunden rausziehen, je nachdem, aus welchem Material die Flasche ist. Weil wenn ihr euch vorstellt, habt ihr ein Metallgefäß, dann klar, stellt ihr die irgendwo in Feuer, wenn ihr Feuer machen könnt. Aber habt ihr eine Kunststoffflasche, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Da muss man schon tief in die Trickkiste greifen und vor allem Zeit investieren. Dann gibt es noch was Tolles mit Metall. Das ist auch ein Erfahrungswert. Den macht man nur einmal. Und der kann auch schmerzhaft sein. John, berichte mal, was passiert denn im Winter?
Ja, genau. Was ist, sobald das Metall natürlich kalt wird, sprich eben unter Null fällt, also die Temperatur unter Null fällt, dann kann es sein, dass wenn ihr mit eurer nackten Haut, vor allem halt mit den Fingern, an dieses Metall greift, dann kann es sein, wenn ihr ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut habt, damit dass ihr festfriert am Metall. Und auch wenn man dann denkt, so, ah, ist ja kein Problem, kann ich wieder lösen, und man das dann versucht, ruckartig wegzureißen, dann nimmt es eine Hautschicht halt weg. Und das brennt, das ist wie wenn man eine Verbrennung hat, das ist sehr, sehr, sehr unangenehm, und das ist etwas, was die einen oder anderen vielleicht noch aus dem Fernsehen oder aus der Schulzeit kennen, wenn man im Winter bei Minusgraden die Zunge an einen Laternenmasten randrückt, kommst du nicht mehr weg, oder? Das bist du festgefroren, und das ist natürlich fatal, denn Verletzungen sind in der Natur immer potenzielle Quellen von Infektionen und unter Umständen dann bis zur Blutvergiftung. Und deswegen sollte man höchst achtsam sein, wenn man mit metallischen Gegenständen hantiert im Winter. Das hatten wir auch mal in der Expedition, wo wir zusammen gemacht haben. Schon die Schaufel, die wir dabei hatten, die Eisenschaufel, den haben wir auch im Podcast mal vorgestellt. Und diese Schaufel, wenn du mit der dann Schnee schippen willst und es ist minus 15 Grad, dann klebt dieser Schnee an dieser Schaufel fest und du kannst nicht mehr hantieren. Also Metall ist eine große Herausforderung. Was natürlich eines der Hauptgegenstände ist, wo ein Problem sein kann, sind die Zipper von unseren Reißverschlüssen. Sei es vom Zelt, sei es von der Kleidung. Wenn die dann Minusgrade erfahren haben und ihr da mal kurz was zu- oder aufmachen wollt, dann ist es schon passiert, und dann erinnert euch vielleicht an diese Podcast-Folge.
Als ich junger Soldat war, wurde ich zur Kasernenwache eingeteilt, und es war ein strenger Winter, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, eine eiskalte Nacht, da hat auch ein bisschen Schnee gelegen, und irgendwie bin ich bei dem Wachgang in der Kaserne mit dem Gewehr bewaffnet. Irgendwie musste ich ein Schloss überprüfen oder so, musste das Gewehr kurz in eine Hand nehmen und neben mich stellen. Und ich habe den Handschuh ausgezogen und habe das Gewehr oben am Lauf angefasst. Ach, und ja, und tatsächlich, ich kannte diesen Effekt gar nicht, war meine Hand dann fest. So, und dann ist es natürlich Frage, was macht man? Weil ich habe da zum ersten Mal gemerkt, boah, krass, wenn du jetzt ziehst, boah, übel. Dann ganz einfach haben wir uns beholfen. Ich bin dann mit dem Gewehr ins Wachlokal ein paar Minuten gewartet und dann das an die Heizung gestellt mit meiner Hand, und dann hat sich das relativ schnell wieder gelöst. Aber es ist, wenn du nicht die Möglichkeit hast mit dieser Wärmequelle, ich meine, es kann ja auch passieren, wenn du ein Kochgeschirr anfasst oder ein Messer, je nachdem, die Klinge berührst oder je nachdem, aus welchem Stahl die gefertigt ist, dann hast du ein richtiges Problem. Und wenn du keine Wärmequelle hast, dann hast du diesen Gegenstand an der Backe, bis der sich irgendwann wieder löst.
Ja.
Eine Riesenproblematik im Winter. Außerdem, ein großer Nachteil, wenn man im Winter draußen überleben muss und hat die Schuhe den ganzen Tag an, dann kennst du auch diesen Effekt, wenn man die Schuhe auszieht, dann sind sie feucht innen drin. Mhm. Und normalerweise im Sommer klappt es meistens, dass man dann die Einlegesohlen rausnimmt. Am nächsten Morgen sind die wieder relativ trocken. Im Winter ist dem aber nicht so.
Mhm. Ja.
Das heißt, entweder kann euch das passieren. Und da habe ich meine großen Luntax-Stiefel, habe ich schon oft die Erfahrung gemacht im Winter, das kennst du,
Ja,
nämlich auch.
Ja.
Wenn man die den ganzen Tag trägt, sind hervorragende Schuhe. Also ist jetzt keine Werbung, wir haben sie halt. Wir haben auch noch andere Schuhe von anderen Herstellern. Aber es sind ziemlich hohe Stiefel. Wenn man den ganzen Tag anhat, dann sammelt sich natürlich die Feuchtigkeit des Fußes da drin. Und wenn man abends dann in den Schlafsack kriecht, zieht man die Stiefel natürlich vorher aus. Und wenn man am nächsten Morgen wieder rein möchte und man hat dann vorher eine eiskalte Nacht, dann sind die am nächsten Morgen gefroren.
Mhm.
Das heißt, man kommt erstmal gar nicht in diese Stiefel rein.
Genau, ja, die sind pickelhart, keine Flexibilität mehr. Und das ist natürlich mühsam, weil du musst ja mit deinem Fuß irgendwie in diesen Schuh rein, weil du kannst ja nicht da mit den Socken durch den Schnee gehen. Und das ist wirklich, puh.
Ja, also da braucht es geht, aber man braucht ein bisschen.
Ja.
Und was im Winter auch häufig der Fall ist, Bekleidung gefriert über Nacht, wenn man sie auszieht.
Mhm.
Das hast du auch schon oft gehabt.
Klar.
Gell? Deswegen macht es oft Sinn, nicht immer, aber oft, dass man die Bekleidung mit in den Schlafsack nimmt, ans Fußende legt. Dann schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstmal trocknet die ein bisschen an und ihr habt am nächsten Morgen warme Bekleidung, in die ihr reinsteigt, wenn ihr die draußen hinhängt.
Ja.
Gefriert sie und ist kalt.
Neue Erfahrung dann, ja. Aber das machst du auch nur einige Male. Und dann irgendwann, wenn du dann den Hack hast, von wegen, ja, nimm das rein. Es ist einfach so, auch die ersten Layer, die du über den Körper ziehst am Morgen, nimm die unbedingt im Schlafsack, weil dann hast du eine wohltemperierte Kleidung und du kühlst deinen Körper halt nicht sofort wieder runter von der Nacht her. Und das ist schon, ja. Wie hast du es dann gemacht mit den Schuhen? Wie hast du die wieder hingekriegt, damit du reingekommen bist?
Ich habe halt die Schuhe komplett geöffnet, also die Schnürsenkel komplett aufgezogen und dass ich so die Eingangsöffnung so groß wie möglich gestalte und dann Millimeter für Millimeter immer mit dem Fuß hin und her geschaukelt, mit ein bisschen Kraft dann hinten gezogen, dass der Fuß dann irgendwann da reinspupst, aber es macht keinen Spaß, also muss man ganz klar sagen.
Genau, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, dass ihr, bevor ihr nachher in den Schlafsack reingeht, wirklich die Schuhe noch so weit dehnt wie möglich, dass wenn sie einfrieren, dass sie so das Maximum an Öffnung halt auch bieten. Oder da müsst ihr im Winter, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass irgendwelche Krokodile da reinschwimmen oder so und euch dann beißen, sondern ihr könnt da unbehelligt die Schuhe offen lassen, aber so breit wie möglich aufspannen, damit ihr unter Umständen auch wieder reinkommt. Eine andere Möglichkeit wäre, das ist ja auch equipmentabhängig, so habe ich das gerne mal bei Expeditionen gemacht, dass ich halt heißes Wasser gekocht, also respektive Wasser aufgekocht habe, in eine Nalgene-Flasche reingemacht und dann diese Flasche mit dem heißen Wasser in den Schuh gestellt und so den Schuh langsam aufgetaut habe. Aber das ist wirklich die Notlösung, die man dann nutzen kann oder muss, um dann weiterzuziehen.
Ja, absolut. Der John und ich, wir haben eine wichtige Erfahrung gemacht. Das ist jetzt eigentlich logisch, aber so ist halt der Mensch. Er weiß es und trotzdem tut das so unterschwellig irgendwie gar nicht so, dem Ganzen gar nicht so eine Bewertung zumessen. Und zwar, wir haben mal bei so einer Alpenexpedition, haben wir mal in knackiger Höhe unser Zelt nachts verlassen. Unsere Zelte standen ganz nah beieinander. Und weil da gerade ein Schneesturm getobt hat und wir uns immer mehr von unseren Zelten entfernt haben, also wir waren vielleicht 15 Meter oder so weg oder 30 Meter maximal, haben wir die Zelte nicht mehr gefunden durch das Whiteout.
Ja.
Weil da die Orientierung komplett verloren geht. Hättest du da einen Tipp, wie man dem Ganzen vorbeugen kann, dass das nicht passiert? Weil das kann ja auch in einer Überlebenssituation passieren. Du gehst von deinem Shelter weg, aus irgendwelchen Gründen auch immer, oder von deinem Camp. Und auf einmal, stehst du da und weißt nicht mehr, war das jetzt vor mir, hinter mir, links von mir, rechts von mir?
Ja, ich kann nur sagen, geht nicht weg von eurem Camp, weil es ist tatsächlich unglaublich schwierig, sich darin, vor allem mit dem Wind halt noch, zurechtzufinden. Man könnte, ich sage jetzt mal mit einer Leine, wenn man die hat, eine Schnur oder so, vielleicht den Weg markieren oder was auch immer, aber es ist extrem schwierig. Also ich glaube, da hast du vielleicht einen besseren Tipp als ich. Ich war ja froh, warst du dabei, weil ich wäre ja in eine andere Richtung gegangen als du und wir haben dann entschieden, dass wir deine Variante nehmen und wir haben die Zelte wieder gefunden und ansonsten wäre das wirklich scheiße ausgegangen.
Gut, ich habe den Vorteil, ich habe ein super Orientierungsgefühl. Mhm. Ich hätte auch falsch legen können, aber ich habe mich halt auf mein Gefühl verlassen. Es zählt natürlich nicht das Gefühl, es zählen beim Orientieren die Fakten. Mhm. Und es hätte auch genauso gut schief gehen können, aber ich habe so ein Gefühl gehabt mit der Richtung. Mhm. Das ist eben cool. Hätte ich jetzt einen schlechten Tag gehabt, wäre dieses Gefühl vielleicht gar nicht erst aufgekeimt. Mhm. So, und ich hätte auch raten müssen. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dieser Schnur, ich finde das gar nicht schlecht, weil wenn du jetzt irgendwie die Schnur oder das Seil, wenn du es zur Verfügung hast, irgendwo in deinem Camp befestigst und entfernst dich nur so weit, wie lange die Schnur reicht, kannst du dich ja anhand der Schnur wieder zurückfädeln. Mhm. Das Problem ist, wer jetzt denkt, naja, ihr seid ja nicht weit vom Zelt weg gewesen, warum habt ihr eure Fußspuren nicht verfolgt? Mhm. Wenn ihr mal einen Sturm habt, einen Schneesturm, dann ist die Fußspur nach einer Minute spätestens ist die komplett verfegt. Ihr findet nichts mehr. Ihr seht gar nichts mehr, was irgendwie Aufschluss darüber geben könnte, wo ihr vorher gewesen seid oder wo ihr langgekommen seid. Und das ist die große Problematik, die der John gerade geschildert hat. Und deswegen muss man da ja wirklich tief in die Trickkiste greifen. Ich würde in so einer Situation, wenn ich einen Kompass hätte, grob gucken, in welche Richtung gehe ich, in welche Richtung muss ich zurück, die Schrittzahl messen, die ich vom Zelt weggehe. Also angenommen, ihr geht 100 Schritt weit weg in eine Richtung, dann gucken, dass ihr auf einer Kompasslinie bleibt und dann gehe ich halt nachher wieder 100 Schritt zurück. Und so minimiere ich das Risiko. Das heißt natürlich nicht, dass ich mein Zelt 1000% wieder finde, aber so minimiere ich das Risiko, eben das Zelt nicht mehr zu finden oder das Camp oder was weiß ich was. Wenn ich diese Hilfsmittel natürlich nicht habe, ich habe keine Schnur, keinen Kompass, nichts, habe ich ein Problem, weil da sind die menschlichen Grenzen gesetzt.
Genau, und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum müsst ihr in einem Whiteout weg vom Camp? Und das gibt eigentlich keinen Grund. Also versucht wirklich da zu bleiben, weil wenn ihr ein Camp habt, sprich einen Schutz habt, sei es ein Zelt, Notzelt oder was auch immer, dann ist das eure Überlebenschance. Weil das ist auch das Problem, was die meisten Menschen erleben, wenn sie zum Beispiel auf einer Skitour sind, irgendwo in den Alpen und dann kommt ein Schneesturm und sie eben orientierungslos sind und dann einfach in eine Richtung gehen. Das kommt meistens nicht gut raus. Die meisten Menschen sterben dann relativ schnell, halt an der Unterkühlung. Und wenn sie an Ort und Stelle bleiben, sind sie immer noch am nächsten an diesem Ort, wo sie noch gewusst haben, wo sie sind. Und das ist schon eine Empfehlung, bleibt, wenn es geht, an Ort und Stelle. Versucht euch vor Wind und Schnee zu schützen und dann halt einfach zu hoffen, dass das Wetter besser wird. Ansonsten macht's gut, ciao, ciao, bis dann irgendwann im Himmel.
Ja, also so könnte man es ausdrücken. Mhm. Feuer ist ja elementar wichtig zum Überleben, ja, um Unterkühlungen abzuwehren, um Erfrierungen zu vermeiden, um Wasser vielleicht aufzubereiten oder Wasser trinkbar zu machen, wenn es nur in gefrorener Form verfügbar ist, dass wir es einfach dann schmelzen und Feuer machen in der kalten Jahreszeit ist ja auch eine Herausforderung. Also wenn mir im Sommer das Feuerbohren super gelingt, heißt es nicht, dass ich da im Winter auch fit bin. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die ticken anders.
Ja, absolut. Das eine ist sicher mal die Temperaturunterschiede, die wir ja im Prozess des Feuers auch berücksichtigen müssen, respektive überbrücken müssen, weil es ist ja das Holzgas, das grundsätzlich brennt und um dieses Holzgas aus dem Holz zu bringen, müssen wir das Holz erhitzen und diese Hitze, die muss natürlich genug groß sein und wenn es kalt ist, wenn wir Minusgrade haben, braucht es eben mehr Hitze oder länger Hitzequelle, um dieses Gas zu entgasen. Und das ist mal der erste Punkt. Der andere Punkt ist, bevor es gefriert, bevor irgendwie die Temperatur dann droppt, wird die Temperatur über 0 Grad halt auch noch vorgeschaltet und da haben wir ja dann Regen, ich sage jetzt mal so ab 3-4 Grad haben wir Regen und der Regen, der setzt sich dann im Holz fest und wenn es dann gefriert, dann haben wir die Feuchtigkeit, die im Holz unter Umständen halt dann als Eis noch da ist und das heißt, wir müssen zuerst das Holz durch die Hitze versuchen zu trocknen, sprich das Eis zu schmelzen, dann das Wasser zu verdunsten, das Gas zu erhitzen, das Holz zu erhitzen, damit das Gas kommt und dann, dass sich das entzündet. Und das sind unglaublich langwierige Prozesse und wenn man nicht gewohnt ist, Feuer zu machen in solchen widrigen Umständen, dann kann das eben durchaus zu einem problematischen Moment führen, wo man merkt, hey, ich kriege kein Feuer hin, weil es ist zu kalt.
Du musst ja dann sozusagen multitasken, weil du entfachst das Feuer, musst gleichzeitig antrocknen, anderes Zeug drumherum legen. Das heißt, du musst ganz viele Arbeitsschritte gleichzeitig machen, weil du sonst bitterst bestraft wirst in der Form, dass das Feuer ausgeht.
Das ist das Wichtige, dass ihr auch die Erfahrung macht und macht die nicht erst in einer Notsituation, sondern macht die jetzt, geht raus, jetzt ist Winter, versucht mal ein Feuer zu entfachen. Ihr müsst nicht gerade die schwierigste Situation ausprobieren und Feuer zu bohren im Winter, sondern geht mit dem Feuerzeug raus, versucht mal etwas zu entfachen, ein kleines Feuer zu kreieren, um einfach mal herauszufinden, wo sind die Herausforderungen. Die Luft ist kalt, die da bläst, das ist wieder kontraproduktiv für die Hitze, die ihr eigentlich in einem Feuer behalten möchtet. Und da ein bisschen zu experimentieren, um wirklich auch das Gefühl zu kriegen, sagen, ah, okay, ein Feuer im Winter ist noch was ganz anderes als ein Feuer im Sommer. Und diese Erfahrung, die macht euch dann schlussendlich auch glücklich, weil wenn ihr ein schönes Feuer im Winter, im Schnee errichten könnt, dieses Bild könnt ihr euch ja vorstellen in der Nacht, wie dann die Flammen reflektiert werden vom glitzernden Schnee und
Mon Dieu.
Das Taube, weißt du, der Schall wird geschluckt vom Schnee und dann habt ihr ein schönes knisterndes Feuer und das ist halt schon ein Geschenk der Natur.
Total. Ich finde es auch wichtig, dass man sich für Survival-Situationen in der Hinsicht vorbereitet, dass man einfach mal draußen übernachtet, als in Anführungsstrichen Normalo. Dass man einfach mal sagt, okay, gut, ich lege jetzt mal die Isomatte draußen im Garten. Und einen Schlafsack dazu oder mehrere Decken, wenn man jetzt keinen Schlafsack hat und das einfach mal austestet. Weil dann sieht man ganz schnell, wo die Problematik herrscht. Ja? Dass es im Gesicht kalt wird, dass jedes Körperteil, was nicht bedeckt ist, dass sich das sofort nach weniger Zeit schon rächt, weil man da
kalt.
Genau. Friert und dann wach wird, keinen ausgewogenen Schlaf hat und dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, dass die Sachen auch nass werden durch den Reif morgens, also durch den Tau, den man ja viele Tage hat und dass man dann vielleicht mit einer feuchten Decke aufwacht, weil das macht ja was mit einem, das hilft einem ja auch dann bessere Ausrüstung zu kaufen, sich anders zu verhalten, irgendwo einen Unterschlupf zu suchen, wo man eben diesem Tau nicht ausgesetzt ist. Ein wichtiger Erfahrungswert, finde ich.
Ja, und der Vorteil ist wirklich, wenn man jetzt sagt, ja, im Winter rausgehen, es ist wirklich cool, weil, wie das haben wir am Anfang gesagt, es gibt keine Insekten. Hä? Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass irgendwelche Mücken euch stechen oder irgendwelche Ameisen euch in den Schlafsack reinkrabbeln oder Zecken oder was auch immer. Also es ist eine gute Zeit, um mal zu testen, was heißt es überhaupt? Oder was haben wir in unserer luxuriösen Gesellschaft für beheizte Räume, immer super temperiert? Wirklich, gönnt euch das. Ihr werdet auch nicht gleich krank werden, wenn ihr jetzt da draußen ein bisschen friert. Ihr werdet auch nicht in der Nacht irgendwann einfach versterben, sondern ihr werdet natürlich durch die Kälte aufwachen. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann geht natürlich wieder rein. Aber einfach mal das Gefühl zu erleben, wie es heißt, frische Luft draußen zu atmen und vielleicht rieselt es euch dann noch ein bisschen Schnee auf den Kopf und ihr merkt, es fängt an zu schneien. Das ist halt schon das pure Leben und ich glaube, das brauchen wir auch, ein bisschen diese Erfahrung wieder in der Natur, die Herausforderung zu suchen im Einfachen und ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, weil ich liebe es, draußen im Wald im Winter meine Isomatte hinzulegen, in den Schlafsack reinzukuscheln. Dann nach einigen Minuten ist es schön warm und dann kann ich einfach in den Sternenhimmel hochgucken durch das geöffnete Blätterdach natürlich.
Unbezahlbar.
Genau, einfach traumhaft.
Ja, ihr seht, es gibt ein paar Sachen, die man im Winter beachten muss. Bietest du im Winter Kurse an?
Ja, meine Winter-Survival-Kurse.
Ja, ich auch.
Sehr schön. Also wenn ihr Bock habt, und es geht da nicht wie jetzt im Sommer zu und her beim Wochenende, wir machen das, oder ich mache das nur 2 Tage, das heißt, wir treffen uns am Samstag, dann gehen wir in den Wald, bauen eine Unterkunft, dann zeige ich alles, was wesentlich ist, für im Winter zu überleben, und machen wir ein schönes Feuer und dann übernachten wir eine Nacht draußen, weil das ist auch vertretbar, da bin ich ja dann auch dabei, dann könnt ihr wirklich mal so den Winterwald genießen und am Sonntag geht es dann bereits wieder nach Hause in die Zivilisation. Aber dieses Erlebnis ist auch von den Teilnehmern eines der größten, wo sie einfach sagen, hey, wow, und umstellt ein schöner Sternenhimmel oder schöner leiser Schneefall, das kennt man ja, leise rieselt der Schnee. Und wenn man das so draußen am Feuer im Wald mal erlebt, das ist halt, das ist Musik und das macht nicht jeder. Und deswegen seid einzigartig und kommt raus in die schöne Natur.
Danke. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns vielleicht wieder in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Bush Talk, der Outdoor-Podcast um Survival, Bushcraft, Gear und so weiter mit John Salutz und Lars Konarik. Und bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund, geht viel raus, genau. Macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.